Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Und da schauen wir, was an der zunehmenden Kritik an der Corona-Warn-App dran ist. Außerdem beobachten wir den nächsten Testflug auf dem Weg zum Weltraumtourismus, der für morgen geplant ist. Wir fragen, welche Feinstaubbelastung von keimbelasteter Gülle ausgeht. Und wir werfen einen Blick auf die Hurrikansaison 2020. Das alles mit Monika Seinscher am Mikrofon. Herzlich willkommen. Die Corona-Warn-App sei ein zahnloser Tiger, hat der bayerische Ministerpräsident Markus Söder gesagt. Und es gibt Amtsärzte, die kaum einen Nutzen in der App sehen. Auf der anderen Seite meint der Gesundheitsexperte der SPD, Karl Lauterbach, sie sei wichtig und funktioniere gut. Und auch das Bundesgesundheitsministerium verteidigt die App. Wir wollen die Argumente und Fakten dieser Debatte ein wenig sortieren. Und dafür ist mein Kollege Peter Welchering zugeschaltet, der die App von Beginn an beobachtet hat. Fangen wir mal mit den reinen Zahlen an, Peter. Wer nutzt diese App überhaupt?
Also Nutzen, das sind Hochrechnungen zumindest, Nutzen tun sie 16 Millionen Menschen aktiv. Heruntergeladen wurde sie 20 Millionen Mal. Und derzeit melden täglich 500 App-Nutzer, dass sie positiv auf das Coronavirus getestet wurden, eben über diese App. Und das bei durchschnittlich 7.000 Neuinfizierten pro Tag. Da legen wir also bei einem Prozentsatz von etwas über 7%. Über die vergangenen Monate betrachtet sollen übrigens 60% der 16 Millionen App-Nutzer ihr positives Testergebnis eben in die App eingetragen und so für die Informationen ihrer Kontaktpersonen gesorgt haben.
Wenn wir jetzt mal von der Zahlen zur Technik kommen, da wird der App ja vorgeworfen, sie sei veraltet. Wie kann das denn sein? Sie ist ja gerade mal ein paar Monate alt.
Ja, da lautet der Vorwurf seit einigen Wochen, sie bilde eben nicht mehr die Erkenntnisse ab, die die Forschung inzwischen über das Virus habe. Zum Beispiel bei der Berechnung des Risikowertes. Da steckt ja ein Algorithmus dahinter. Und in diesem Algorithmus ist unter anderem das Kriterium drin, dass ein Aufenthalt länger als 15 Minuten und mit einem geringeren Abstand als 1,50 Meter einem hohen Risikowert zugeordnet bekommt. Und der Aufenthalt mit mehreren Menschen, etwa über längere Zeit in größeren Räumen dagegen, der bekommt einen niedrigeren Risikowert. Und das müsse angepasst werden, lautet dann die Forderung. Und eine weitere Kritik, die geht in die Richtung, dass ich zwar erfahre, dass eine meiner Kontaktpersonen positiv auf das Coronavirus getestet wurde, aber ich erfahre nicht, zu welcher Gelegenheit ich diese Kontaktperson denn getroffen habe.
Aber das passiert doch aus Datenschutzgründen. Kann man das überhaupt ändern?
Das kann man ändern. Das gibt es verschiedene Vorschläge. Im Augenblick so 5 bis 6, die müsste man auch alle sortieren. Einige Vorschläge gehen in die Richtung, das könne mit Ereigniscodes gelöst werden, die dann die an diesem Ereignis Beteiligten gesondert warnen, aber eben nicht auflösen, um welches Ereignis es sich handelt. Da gibt es dann auch wiederum sehr unterschiedliche Vorschläge. So könnte etwa mit so einem Ereigniscode nur der Tag benannt werden, nicht die konkrete Uhrzeit. Dann könnte ja die Identität des positiv Getesteten eben nicht ermittelt werden. Eine andere Vorstellung geht in die Richtung, dass die Ereigniscodes dann ähnlich wie die Kontaktcodes ausgetauscht werden. Wenn ich an einem Ereignis beteiligt war, an dem auch ein positiv Getesteter teilgenommen hat, dann bekäme ich eine Warnmeldung. Das wäre dann so eine andere Codeart für Warnungen, die eingeführt werden. Aber da gehen die Vorstellungen doch noch ziemlich auseinander.
Es gibt ja jetzt seit Anfang der Woche eine neue Version der Corona-Warn-App. Was ist da neu dran?
Also erstens können die Patienten Symptome eintragen, wenn sie sich eben mit dem neuartigen Coronavirus infiziert haben. Und diese Einträge, die helfen dann später bei der Berechnung des Infektionsrisikos, weil dann die Symptome ausgewertet werden. Man geht davon aus, dass im Verlauf der Covid-19-Erkrankung eben die Infektionshäufigkeit und das Infektionsrisiko unterschiedlich ausgeprägt ist. Außerdem kann die deutsche Warn-App mit den Warn-Apps anderer Staaten Daten austauschen. Bisher allerdings nur mit Irland und Italien. Andere Länder sollen da demnächst folgen. Und so ein Austausch von Kontaktdaten, der ist ja schon seit April gefordert worden.
Ist denn so ein Austausch überhaupt datenschutzrechtlich möglich? Also liegen meine Kontaktdaten dann nachher offen auf irgendeinem italienischen Server rum?
Ja, das kann passieren, aber vom Datenschutz her unproblematisch, denn was da dann über Server in anderen Staaten läuft, das sind eben nur die verschlüsselten Kontaktcodes. Mit denen kann nicht auf eine bestimmte Identität rückgeschlossen werden. Und diese Kontaktcodes, die werden dann für den Warnfall dann genauso verarbeitet wie in Deutschland. Das heißt, ich lade mir als positiv getesteter Kontaktcodes vom Server runter, die werden mit den auf meinem Smartphone gespeicherten abgeglichen und bei einer Übereinstimmung gibt es eben eine Warnmeldung.
Eins, was ja noch nicht so gut klappt, ist dieser Datenaustausch mit den Testlabors. Wie soll das denn rein technisch funktionieren?
Ja, im Prinzip so, dass das Labor mittels QR-Code dem Server beim Robert-Koch-Institut das positive Testergebnis mitteilt. Der Getestete kann dann mit Hilfe seiner App und dem QR-Code, den er wiederum beim Test bekommen hat, ebenfalls auf diesen Server beim Robert-Koch-Institut zugreifen und das Testergebnis abfragen. Das Problem dabei ist ganz simpel: noch längst nicht alle Labors haben die Software installiert, um das Testergebnis eben mittels QR-Code an den RKI-Server, an den Server des Robert-Koch-Instituts zu übertragen. Und deshalb müssen die Getesteten dann immer noch scharenweise bei den Hotlines anrufen. Das soll geändert werden, aber das scheitert bisher daran, dass eben der Preis für die Software inklusive Installation, damit das per App passieren kann, bei 20.000 Euro liegt.
Vielen Dank. Das war der Informatikjournalist Peter Welchering über die Kritik an der Corona-Warn-App. Schon vor mehr als 10 Jahren wollte der Milliardär Richard Branson eigentlich die ersten Weltraumtouristen ins All schicken. Doch über Testflüge ist seine Firma Virgin Galactic bislang nicht hinausgekommen. 2014 dann gab es sogar einen Unfall, bei dem ein Raumschiff zerstört und ein Pilot getötet wurde. Und nun steht wieder eine bemannte Mission an die Grenze des Weltraums an. Erstmals vom extra für den Tourismus gebauten Weltraumflughafen im US-Bundesstaat New Mexico aus. Guido Meyer berichtet.
1,5 Jahre sind vergangen seit dem letzten Flug von Spaceship Two. Unity hieß das Schiff, das nun erneut abheben soll, wieder mit 2 Testpiloten an Bord. Virgin Galactic hatten den vergangenen Jahren federn lassen müssen. Das Schwesterschiff Enterprise wurde bei einem dieser Testflüge zerstört. Flüge ins All gab das Unternehmen danach auf. Künftig sollen sämtliche Schiffe vom Typ Spaceship Two nur noch etwa 80 Kilometer hochsteigen. Nach internationalen Regeln beginnt der Weltraum aber erst ab 100 Kilometern. Da dies also kein wirklicher Weltraumtourismus mehr ist, will die Firma sich nun anders aufstellen. Wir stellen die Flugkabine von Spaceship Two für wissenschaftliche Experimente zur Verfügung. Dabei denken wir an Nutzlasten, die im Innern des Schiffes platziert werden, anstelle der Passagiere. Dies wird eine Gelegenheit sein, Forschung unter den Bedingungen der Schwerelosigkeit durchzuführen. Carl Stevens hatte als Nutzlastingenieur bei Virgin Galactic dieses Konzept mitentwickelt. Solange das mit dem Weltraumtourismus noch nicht funktioniert, könnte die US-Raumfahrtbehörde NASA, könnten Universitäten und Firmen den Platz an Bord mieten und dafür bezahlen. In unser Vehikel passen 6 Personen. Wir können aber genauso gut die Passagiersitze ausbauen und sie durch Nutzlastschränke ersetzen. Oder wir können Teleskope direkt hinter den Fenstern befestigen. Unsere Lageregelungstriebwerke erlauben es, dass diese Fernrohre trotz der Bewegung des Schiffes immer denselben Punkt am Himmel im Blick behalten können. Für Experimente ist es nicht wichtig, ob Spaceship Two wirklich den Weltraum erreicht oder knapp darunter bleibt. Entscheidend ist vielmehr die parabelförmige Flugbahn des Schiffes, auf der, unabhängig von der Flughöhe, ab Erreichen des Scheitelpunkts die Schwerelosigkeit einsetzt. Wir können für 3 bis 4 Minuten Schwerelosigkeit an Bord anbieten. In dieser Zeit lässt sich einiges erledigen. Das ist wesentlich länger, als es beispielsweise Parabelflüge von Flugzeugen ermöglichen. Dort entsteht nur für 20 Sekunden Schwerelosigkeit. Am anderen Ende des Spektrums stünde ein mehrmonatiges Experiment an Bord der Internationalen Raumstation. Das ist jedoch ein sehr aufwendiger Prozess. Vielen Wissenschaftlern aber reichen ein paar Minuten für ihre Forschungsvorhaben. Ein suborbitaler Flug stellt daher einen guten Kompromiss dar. Nach dem Unfall von 2014 vertraut Virgin Galactic seinen Schiffen erst langsam wieder Menschen an, Schritt für Schritt. Gelingt dieser Testflug, sollen beim nächsten Mal 4 statt 2 Piloten an Bord sein. Weil dann immer noch keine Weltraumtouristen mitfliegen werden, werde die Firma diesen Platz anders besetzen, erklärt William Pomeranz, der Vizepräsident für spezielle Projekte bei Virgin Orbit. Diese Tochterfirma von Virgin Galactic ist für wissenschaftliche Experimente an Bord von Spaceship Two zuständig. Wir werden künftig zusätzlich einen Flugingenieur an Bord haben. Er soll darauf achten, dass die Versuche in der Kabine sicher ablaufen. Außerdem können die Chefwissenschaftler einzelner Experimente in Zukunft auch selbst mitfliegen, um beispielsweise eigenhändig Teleskope auszurichten oder um an sich selbst zu beobachten, wie der menschliche Körper auf einen Raumflug reagiert. Solange sich mit dem Weltraumtourismus noch kein Geld verdienen lässt, ist dies für Virgin Galactic eine nette Nebeneinnahme. Denn bevor die ersten zahlenden Passagiere an Bord gehen, das kann noch dauern.
Guido Meyer war das über den Testflug von Spaceship Two, der für morgen geplant ist. Bevor Corona das alles überschattende Thema wurde, war eines der großen Themen der Feinstaub durch den Verkehr. Aber auch in Tierställen tritt sehr hohe Feinstaubbelastung auf. In Hühnerställen ist sie etwa bis zu 200 Mal höher als in der Umgebung. Und genau diese Einstreu mit Kot und Futterresten, die in den Ställen den Feinstaub verursacht, wird ja später als Stallmist oder Gülle auf die Felder ausgebracht. Oft angereichert mit Antibiotikarückständen und pathogenen Keimen. Deshalb hat ein Forschungsteam untersucht, welche Auswirkungen der Stallmist auf die Feinstaubbelastung und die Keimbelastung der Umgebungsluft hat. Ich habe Tina Kabelitz vom Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie gefragt, wie sie das genau gemacht haben.
Also die Daten aus der Veröffentlichung wurden zum größten Teil im Windkanal gewonnen. Dabei wurde am Anfang des Windkanals eine bestimmte Menge an Wirtschaftsdünger einrieseln gelassen. Und dieser Wirtschaftsdünger hatte eine bestimmte Trockenstufe, die wir vorher bestimmt haben. Und dann haben wir geschaut, wie viele Partikel in welcher Größe fliegen wie weit. Und diese Partikel haben wir dann in dem Windkanal eingesammelt und anschließend noch genutzt, um die mikrobiologischen Untersuchungen daran zu machen, also zu bestimmen, wie viele Organismen überleben auf welchen Partikeln und mit welcher Trockenstufe.
Und was ist dabei herausgekommen?
Dabei ist herausgekommen, dass der Hühnermist zum Beispiel erst ab einer Trockensubstanzstufe von 60% anfängt, Feinstaub freizusetzen. Und beim Schweinemist sind es sogar 80%. Also der Mist muss schon relativ trocken sein. Und wir haben weiterhin herausgefunden, je höher die Trockensubstanzstufe, also je weniger Feuchtigkeit in dem Mist, desto weniger Mikroorganismen überleben, aber desto mehr Feinstaub wird auch gebildet.
Wenn man jetzt sowohl die Feinstaubbildung als auch die Keimbelastung reduzieren möchte, was müsste man denn jetzt tun mit Geflügelmist und mit Schweinemist?
Ja, das ist schwierig, weil diese beiden Faktoren in entgegengesetztem Verhältnis zueinander stehen. Das heißt, erhöhe ich den Trockensubstanzgehalt, dann steigt die Feinstaubbildung, aber die Belastung mit Mikroorganismen würde abnehmen und genauso andersherum. Daher haben wir diesen optimalen Bereich so definiert, dass er einen guten Kompromiss zwischen beiden Faktoren herstellt. Und da wäre dieser Bereich für Hühnermist so bei 60-70% Trockensubstanzgehalt, was auch dem natürlichen Trockensubstanzgehalt von Mist, der direkt aus dem Stall kommt, entspricht. Und bei Schwein wäre dieser Bereich bei etwa 75-85% Trockensubstanzgehalt. Und der liegt halt sehr weit entfernt von dem, was der natürliche Wert wäre, denn die Gülle, die aus dem Stall kommt, hat gewöhnlich einen Trockensubstanzgehalt von nur etwa 20%, also einen sehr hohen Wasseranteil.
Wie groß ist dann wirklich die Gefahr, die von diesem Schweinemist ausgeht?
Die Gefahr, die vom Schweinemist ausgeht, ist insoweit schon charakterisiert, dass man weiß, dass diese Keime, die durch die Gülle auf dem Acker ausgebreitet werden, sowohl im Oberflächenwasser wiederzufinden sind, aber auch in dem Boden und das auch über einen längeren Zeitraum. Also ungefähr ein Jahr nach der Ausbringung der Gülle kann man immer noch Antibiotikarückstände und resistente Bakterien im Boden und Wasser nachweisen. Die letztendliche Gefahr, die dafür für den Menschen ausgeht, ist noch sehr schwer abzuschätzen, denn es gibt kein einheitliches Überwachungssystem und dies ist natürlich auch sehr stark davon abhängig, wie stark belastet der Mist vorher ist. Also das ist auch von Betrieb zu Betrieb sehr, sehr verschieden, weil der Antibiotika-Einsatz oder der Medikamenteneinsatz allgemein in den Tierproduktionsbetrieben sehr unterschiedlich gehandhabt wird.
Das heißt aber auch, wenn das sehr unterschiedlich von Betrieb zu Betrieb und dementsprechend von Gülle zu Gülle ist, wäre generell Ihr Ratschlag, besser diesen Schweinemist trocknen.
Also aus gesundheitlicher Sicht und für die Umwelt wäre das auf jeden Fall sinnvoll. Also wenn der Schweinemist getrocknet wäre, dann hätte man eine deutlich reduzierte Belastung mit Mikroorganismen und man kann ihn ja bis zu einer bestimmten Stufe trocknen, wo er auch noch nicht diese extreme Feinstaubbildung zeigt. Also von gesundheitlicher Sicht wäre das auf jeden Fall sinnvoll.
Tina Kabelitz vom Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie in Potsdam. Am 1. Juni beginnt jedes Jahr offiziell die Hurrikansaison. 2020 allerdings gab es schon im Mai zwei tropische Stürme, die so heftig waren, dass sie einen Namen bekommen haben. Die Vorhersagen gingen von einer besonders aktiven Hurrikansaison 2020 aus. Jetzt, kurz vor Ende der Saison, schauen wir, was daraus geworden ist. Unser Sturmexperte in der Redaktion ist Volker Mrazek, mit dem bin ich jetzt verbunden. Volker, haben sich diese Vorhersagen bewahrheitet? War das eine heftige Saison?
Das war sie und das ist sie immer noch, muss man sagen. Offiziell endet sie ja erst am 30. November, das heißt noch einen guten Monat lang muss man jetzt weitere Wirbelstürme im tropischen Nordatlantik einkalkulieren. Aber schon im bisherigen Verlauf dieser Saison sind mehrere Rekorde auf- oder zumindest eingestellt worden.
Welche waren das denn?
Es gab zum Beispiel so viele Tropenstürme und Hurricanes, dass Experten vom Nationalen Hurricane-Zentrum der USA die Namen in ihrer alphabetischen Liste ausgegangen sind. Schon am 14. September trat Vicky auf. Das war bereits der 21. Wirbelsturm, so früh in der Saison wie nie zuvor. An diesem selben Tag, 14. September, gab es außerdem 5 Wirbelstürme zur selben Zeit im Nordatlantik. Das hatte es auch vorher nur einmal gegeben, 1971. Und weil ihnen die Namen ausgegangen sind, machen die Meteorologen nun vom griechischen Alphabet Gebrauch. Und auch da sind sie inzwischen schon beim 5. Buchstaben. Also derzeit bewegt sich ein Hurrikan namens Epsilon auf die Bermudas zu. Das ist jetzt bereits der 27. Wirbelsturm der Saison. Und nur einmal gab es tatsächlich einen mehr. Das war 2005 in diesem besonders aktiven Jahr, in dem auch Katrina auftrat, der Hurrikan, der damals New Orleans verwüstete.
2005 traten ja neben Katrina noch mehrere verheerende Hurrikans auf. Wie sieht es denn in dieser Saison aus? Sind die Stürme da nicht so heftig oder täuscht das?
Das täuscht nicht, das ist tatsächlich so. Man kann eine Hurrikansaison auch nach anderen Kriterien beurteilen, als danach, wie viele Wirbelstürme sie hervorbringt. Und zwar nach einer Größe, die sich akkumulierte Sturmenergie nennt. Die sagt etwas aus über zum Beispiel die Höhe der Windgeschwindigkeit, die so ein System hat, und die Energie, die in einem Wirbelsturm steckt, also wie stark er ist. Und das kann man auch für alle Hurrikans und Tropenstürme einer ganzen Saison berechnen. Und Meteorologen in den USA haben das dieser Tage getan. Und sie sagen jetzt, gemessen an der Energie der Stürme ist 2020 zwar immer noch überdurchschnittlich, aber deutlich schwächer als die 10 bisherigen Rekordjahre, weil eben die Mehrzahl der Hurrikans und Tropenstürme nicht so stark und langlebig war wie zum Beispiel 2005.
Aber wenn eine Hurrikansaison im Atlantik aktiver ist, also genauso wie jetzt, als gewöhnlich, dann taucht ja immer gleich die Frage auf, spielt der Klimawandel damit rein? Tut er das?
Auf jeden Fall. Also das Klima spielt eine Rolle, aber nicht unbedingt die globale Erwärmung, sondern im Moment eine natürliche Klimaschwankung im tropischen Pazifik, die wir auch kennen, der Wechsel zwischen warmen El Niño und kalten La Niña-Phasen. Zwischen den beiden Ozeanen, diesen großen Ozeanbecken, bestehen nämlich Fernwirkungen. Und im Pazifik hat sich vor kurzem La Niña eingestellt, also diese Kältephase. Und unter solchen Bedingungen schwächen sich die äquatorialen Westwinde hoch oben in der Wetterschicht ab, die können entstehende Wirbelstürme im Nordatlantik schon mal regelrecht zerzausen. Und weil diese Höhenwinde aber gerade schwächer sind, haben Tropenstürme und Hurrikans bessere Bedingungen, um sich zu bilden. Zurzeit also ein natürlicher klimatischer Verstärkungsmechanismus für Wirbelstürme, nicht unbedingt die globale Erwärmung.
Aber es gibt doch schon Hinweise auf einen Einfluss des Klimawandels auf die Hurrikans, oder?
Die gibt es auf jeden Fall. Da lohnt sich der Blick in einen Sachstandsbericht der amerikanischen Meteorologischen Gesellschaft aus dem vergangenen Jahr. Das ist immer noch das aktuellste zum Thema, verfasst von einem Dutzend Experten. Und die erwähnen drei Dinge, die sie mit dem Klimawandel in Verbindung bringen. In den letzten Jahrzehnten haben besonders starke Hurrikans der Kategorien 4 und 5 zugenommen. Zweitens, es gibt inzwischen Hurrikans wie Harvey vor 3 Jahren in Texas. Die produzieren extreme Regenmengen. Und drittens, weil der Meeresspiegel steigt, rücken Sturmfluten in Verbindung mit den Wirbelstürmen tiefer ins Landesinnere vor. Also diese Verbindung gibt es schon, obwohl sie immer noch schwer aus diesen natürlichen Schwankungen herauszufiltern sind.
Vielen Dank an Volker Mrazek mit dem Rückblick auf die Hurrikansaison 2020, die aber noch bis Ende November geht, haben wir gelernt. Wir machen jetzt weiter mit den Meldungen aus der Wissenschaft und die hat Lucian Haas zusammengetragen.
Die NASA-Sonde OSIRIS-REx ist erfolgreich auf dem Asteroiden Bennu gelandet. Dort verweilte sie aber nur für wenige Sekunden, genug, um mit einem speziellen System zur Probennahme Staub- und kieselartige Gesteinsbrocken einzusammeln. Diese Bodenproben will die NASA nun im Jahr 2023 zur Erde bringen. Das vollautomatische Andockmanöver auf dem 500 Meter großen Asteroiden glückte wie geplant. Ob und wie viel Staub und Kies gesammelt werden konnte, wird sich erst in den kommenden Tagen zeigen. Dann wird die Sonde ein weiteres, besonderes Manöver vollziehen, und zwar mit ausgestrecktem Arm rotieren. Messungen der dabei wirkenden Kräfte sollen es ermöglichen, die Masse der Proben abzuschätzen. Ein internationales Forschungsteam hat einen weiteren Rezeptor entdeckt, der den Coronaviren das Eindringen in die Zellen erleichtert. Neuropilin 1 ist ein Protein, das unter anderem in den Zellmembranen der Schleimhäute der Atemwege und der Nase vorkommt. Wie die Forschenden im Fachmagazin Science berichten, kann SARS-CoV-2 offenbar auch an Neuropilin 1 andocken. Um in die Zellen einzudringen, ist der bereits bekannte Rezeptor ACE2 nötig. Dieser kommt auf den Zelloberflächen aber nicht besonders häufig vor, im Gegensatz zu Neuropilin 1. Nach den Erkenntnissen der Wissenschaftler spielt Neuropilin 1 eine Rolle dabei, Coronaviren gewissermaßen zu ACE2 als Eintrittspforte hinzulenken. In ihren Versuchen konnten die Forschenden die Infektion von Zellen unterdrücken, indem sie Neuropilin 1 mit spezifischen Antikörpern blockierten. Wer viele Symptome von Covid-19 zeigt, muss häufiger mit einem längeren Krankheitsverlauf rechnen. Das haben Forschende des King's College London herausgefunden. Sie untersuchten, welche Faktoren zum Risiko beitragen, nach einer Erkrankung mit Covid-19 unter Langzeitfolgen zu leiden. Als Grundlage ihrer Analyse nutzten sie Daten, die sie über eine spezielle Smartphone-App gesammelt hatten. Über die Covid-Symptom-Study-App können Betroffene anonym die Entwicklung ihrer Krankheitssymptome melden. Einer ersten Auswertung nach, über die die BBC berichtet, zeigte sich, das Risiko für Langzeit-Covid ist deutlich erhöht, wenn Patienten gleich in der ersten Krankheitswoche mehr als 5 verschiedene Symptome wie Husten, Kopfweh, Durchfall oder Geruchsverlust entwickeln. Das Risiko steigt auch mit dem Alter und liegt bei Frauen höher als bei Männern. Manche Meeresschnecken betreiben Photosynthese. Die Fähigkeit, direkt aus Licht Energie zu gewinnen, ist eigentlich Pflanzen und manchen Einzellern vorbehalten. Den im Mittelmeer vorkommenden Schnecken der Art Elysia timida gelingt das aber auch, indem sie Photosynthese betreibende Algen fressen und dann deren Chloroplasten in ihrem Darm aktiv halten. Chloroplasten sind die Organellen, in denen die Photosynthese abläuft. Forschende der Universität von Turku fanden jetzt heraus, dass die Schnecken bei den Chloroplasten bestimmte Schutzmechanismen einschalten. Sie führen dazu, dass die Energie des Lichts weniger Schäden im Photosyntheseapparat anrichten kann. Dadurch wird gewissermaßen die Betriebsdauer der Chloroplasten in den Schnecken verlängert. Die Studie ist im Fachmagazin eLife erschienen. Ab 2021 können Forschende vieler deutscher Institute ihre Studien als Open Access frei zugänglich in den renommierten Nature Research-Zeitschriften veröffentlichen. Hierzu hat die Max-Planck-Gesellschaft eine weltweit bislang einmalige Rahmenvereinbarung mit dem Verlag Springer Nature geschlossen. Andere Forschungsgesellschaften und Universitäten in Deutschland können sich daran anschließen. Die Vereinbarung sieht pauschale Zahlungen vor, die sowohl das Open Access Publizieren in als auch Leserechte für die mehr als 50 Journale der Nature-Familie umfassen. Nach Angaben von Nature basiert die Höhe der jeweiligen Pauschalen auf durchschnittlichen Publikationskosten von 9.500 Euro pro Studie.
Das waren die Meldungen mit Lucian Haas.
Sternzeit, 21. Oktober. Heiße Wüstenlandschaften. Seit Wochen schon zeigt sich die Venus als strahlend heller Morgenstern am Osthimmel. Das war vor 45 Jahren ganz ähnlich, wiewohl die Venus damals deutlich tiefer über dem Horizont stand und rund 50 Millionen Kilometer weiter entfernt war. Damals war noch sehr wenig über unseren inneren Nachbarplaneten bekannt. Vor allem hatten die Planetenforscher keine Anhaltspunkte dafür, wie es an der Oberfläche der Venus aussehen könnte. Sie wussten zwar, dass der Planet nur geringfügig kleiner ist als die Erde, aber weder die Rotationsdauer noch die Oberflächentemperatur waren bekannt. Die Landschaft der Venus blieb unter einer dichten Wolkendecke den Blicken irdischer Astronomen verborgen. Schon früh hatte die Sowjetunion sich auf die Erforschung der Venus verlegt. Nach mehreren Fehlversuchen gelang im Dezember 1970 mit der Sonde Venera 7 eine erste Landung auf der Venus, allerdings noch ohne mitgeführte Kamera. Die Messdaten der Sonde schockierten. Die Temperatur lag bei 470 Grad Celsius und der Luftdruck war 90 Mal höher als am Erdboden. Vor 45 Jahren, am 22. Oktober 1975, folgte Venera 9, die den extremen Bedingungen fast eine Stunde lang widerstehen konnte und auch erste Bilder der Venusoberfläche zur Erde funkte. Sie zeigten eine von zahlreichen Steinen übersäte Landschaft. Dagegen lieferte die Schwestersonde Venera 10 drei Tage später Ansichten einer ganz anderen, nahezu geröllfreien Gegend.
Das war Forschung aktuell mit Monika Seinsche. Um 17.05 Uhr folgen die Kollegen aus der Wirtschaft und da geht's um das bisschen Haushalt. Frauen erledigen durch Corona dreimal mehr im Haushalt als Männer. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.